Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Mein Name ist Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Christoph Töpfer zu sprechen. Christoph Töpfer ist Gründer und CEO von Borealis Maritime, einer Reederei mit Sitz in London, die internationales Kapital in die Schifffahrt investiert. Christoph, ich beginne gleich mit der ersten Frage. Welche Rolle spielt die Schifffahrt für die Weltwirtschaft?
Ja, Karin, die Schifffahrt ist eine riesengroße Industrie. Sie wird hoffentlich in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, wie groß und wie bedeutend sie ist, weil sie für viele Menschen natürlich außerhalb ihrer Sichtweite passiert. Jeder kennt die großen Hersteller von Flugzeugen, Boeing und Airbus, aber keiner weiß, wer die großen Werften sind. Das sind Hyundai und Samsung und andere Werften in Asien überwiegend heute. 85% des Seehandels oder des Handels weltweit wird über die Schifffahrt abgewickelt. Das sind Riesenvolumen. Jedes Teil, was man in die Hand nimmt, hat irgendwann einmal ein Schiff gesehen, zum Teil in Rohstoff, aber auch zum Teil dann später in gefertigter Form. Das heißt, alles, was wir kaufen und anfassen, hat in großen Teilen einmal ein Schiff gesehen, wenn man so will. Und die Schifffahrt ist auch ein sehr komplexer Bereich. Das heißt, wenn man von der Schifffahrt redet und wenn ich häufig gefragt werde, wie geht's der Schifffahrt, dann sage ich ja, was meinst du denn? Meinst du die Tankerschifffahrt? Meinst du die Containerschifffahrt? Meinst du die Schüttgut- oder Dreicargo-Schifffahrt? Es gibt also ganz viele Segmente innerhalb der Schifffahrt. Dadurch ist es ein sehr komplexer Bereich, der eben auch in der Öffentlichkeit nicht so genau verstanden wird.
Nach dem Post-Pandemie-Aufschwung sieht sich die Containerschifffahrt nun in einer etwas schwierigen Position. Viele Schiffe liegen still, leere Container türmen sich in Häfen. Wie erklärst du dir das und wie ist da der Ausblick?
Also es findet gerade eine Normalisierung statt, was den Containerbereich angeht. Und ich werde auch häufiger angesprochen, sagen Leute, ja, Mensch, auch der Containerschifffahrt, das geht ja alles nach unten wieder. Und da muss man dazu sagen, die Containerschifffahrt hat einen unglaublichen Boom gerade erlebt. Das ist natürlich durch die Pandemie entstanden. Wir saßen zu Hause auf dem Sofa und was haben wir gemacht? Wir haben einen neuen Fernseher bestellt, wir haben neue Gartenmöbel bestellt und wir haben Produkte bestellt, die mit dem Container überwiegend kommen. Das hat eben zu einem Boom geführt und nun kommt es zu einer Normalisierung. Und dass wir, sag mal, die Frachtraten um 50 oder 80% fallen, sie sind ja aber auch um mehrere hunderte von Prozent zum Teil gestiegen, ist letztendlich eine wirkliche Normalisierung. Es hat aber auch natürlich dadurch, dass die Linienreedereien sehr, sehr hohe Gewinne eingefahren haben, hat man eben auch auf der Linienseite dann sehr viele Schiffe jetzt bestellt. Und es führt jetzt allerdings kurz- mittelfristig dazu, dass sag mal, die Nachfrage nach Containerschifffahrt zurückgeht, als auch zu einer Ausweitung des Angebots an Schiffen durch sehr viele Neubauten in den nächsten paar Jahren. Das wird zu einer erstmal, ich sag mal, keine Krise führen. Eine Krise ist nur dann eine Krise, wenn die Leute auch alle pleite gehen. Das wird nicht dazu führen, die Linien sind alle in extrem gesunden, sag mal, finanziellen Verhältnissen. Auch die ganzen Containerräder sind da fast alle kreditfrei. Von daher ist das, selbst wenn wir jetzt zu einer Phase kommen, wo wir über ein paar Jahre niedrige Raten sehen, ist das für die Containerschifffahrt überhaupt keine Krise, die mit dem zu vergleichen ist, was wir 2009 bis 2016 erlebt haben.
Mit der Eisschmelze jetzt, die wir in der Arktis beobachten können, eröffnen sich neue Schifffahrtsrouten. Ich glaube, 2007 oder so gab es zum ersten Mal diese Nordwestpassage, dass ein Schiff durchqueren konnte. Wird sich das auf den Welthandel auswirken?
Das wird sich nicht groß auf den Welthandel auswirken, nicht kurzfristig oder mittelfristig. Es sind noch im Moment einzelne Schiffe, die diese nördliche Route durch die Arktis nehmen. Das begrenzt sich auch auf nur ein paar wenige Monate im Jahr, wo diese Route offen ist. Es ist dort auch keine Infrastruktur vorhanden. Das heißt, wenn es zu einem Maschinenschaden mal käme etc., ist das dort oben natürlich alles nicht ganz so einfach. Es ist auch natürlich eine Route entlang der russischen Küste. Von daher ist es erstmal zeitig begrenzt. Und die Schiffe, die dort diese nördliche Route nehmen, müssen auch höchste Eisklasse haben. Das haben nur relativ wenige Schiffe weltweit. Von daher ist es für die nächsten 10, 15 Jahre nicht entscheidend. Ich glaube, es wird längerfristig nicht entscheidend sein, solange dort eben das keine All-Year-Round-Lösung ist.
Welche Bedeutung kommt der Schifffahrt zu mit Blick auf den Klimawandel und wie schneidet die Schifffahrt im Vergleich zu anderen Transportmöglichkeiten ab?
Eins der beliebtesten Bilder, was häufig von der Presse verwendet wird, ist immer ein Schiff, was im Hafen ist und was großen schwarzen Rauch oben raus lässt. Und dann ist in der öffentlichen Wahrnehmung häufig die Schifffahrt als ein schmutziges Transportwesen wird es angesehen. Man redet auch davon, dass die Schifffahrt noch schmutzigen Schweröl fährt. Das ist heute alles gar nicht mehr so. Diese schwarzen Schornsteine, das kann passieren, wenn die Maschine angeschmissen wird mal, aber ansonsten ist das heute Vergangenheit. Die Schifffahrt allgemein ist unterschätzt, wie effizient sie ist und wie auch es vom CO2-Ausstoß kein besseres Transportmittel gibt als die Schifffahrt. Und da nehme ich auch die Binnenschifffahrt mit ein. Als Beispiel mal, Apple hatte gerade einen Werbeclip mit Mother Nature. Und dann wird darauf hingewiesen, dass Apple mittlerweile 95% der Produktion über die See abfertigt und damit seinen CO2-Ausstoß, was die Transportketten angeht, um 95% reduzieren konnte. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass die Schifffahrt eben sehr effizient ist und dass kein anderes Transportmittel auch nur nahe kommt, wie effizient die Schifffahrt, was den CO2-Ausstoß angeht, fährt. Ein Container, der von Shanghai nach Hamburg fährt, hat den gleichen CO2-Ausstoß wie ein Container, der von Marseille nach Hamburg kommt, mit dem LKW. Das heißt, die lange Route, die dieser Container macht, 10.000 oder 12.000 Meilen zum Teil, ist am Ende relativ CO2-effizient im Verhältnis zu einer lokaleren Produktion. Was die Schifffahrt nicht kann, ist, die Schifffahrt wird nicht elektrifiziert werden können. Das lässt sich einfach aufgrund der langen Routen, die diese Schiffe fahren, nicht darstellen. Ein Schiff, was aus Asien nach Europa mit Batterie fahren würde, müsste 4 Begleitschiffe haben, die nur die Batterien tragen. Das lässt sich also nicht umsetzen. Aber es gibt natürlich große Anstrengungen, da können wir auch gleich noch drüber reden, was die Dekarbonisierung der Schifffahrt angeht. Aber als de facto Transportmittel ist es extrem effizient.
Du hast Stichwort Dekarbonisierung schon erwähnt. Der Druck von Öffentlichkeit, Investoren und Regulatoren zur Dekarbonisierung der Schifffahrt steigt. Siehst du ein Risiko, dass ein Teil der sich im Einsatz befindlichen Schiffe zu Stranded Assets werden, also zu Vermögenswerten, die noch vor Ende ihrer geplanten wirtschaftlichen Nutzungsdauer an Wert verlieren und keine Rendite erzielen?
Nein, die Gefahr sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe auch, dass der Umstieg auf die alternativen Treibstoffe sehr viel länger dauern wird, als sich das viele derzeit erhoffen. Die Gefahr besteht im Moment für viele Reeder, dass sie sich zu frühzeitig für eine der Formen entscheiden müssen, wenn sie neue Schiffe bestellen. Das hat auch dazu geführt, dass insgesamt in den letzten Jahren etwas weniger Schiffe bestellt wurden. Das hat sich in der Containerschifffahrt anders jetzt dargestellt. Aber insgesamt ist noch eine große Unsicherheit da, was die zukünftigen Treibstoffe der Schifffahrt betreffen werden. Und von daher wird die Umstellung sehr viel längere Zeit brauchen und ich daher nicht eine Gefahr sehe, dass ältere Schiffe als Stranded Assets auf einmal enden und keine Renditemöglichkeiten mehr erzielen. Ganz im Gegenteil, ist auch eine Lebenserweiterung oder Verlängerung dieser Schiffe, wenn sie eben nicht nach 25 Jahren in das sogenannte Recycling gehen, oder je länger wir die Schiffe laufen lassen können, je effizienter ist es eigentlich. Und von daher muss man sehen, dass man diese Schiffe selber optimiert und da passiert auch schon sehr viel und da ist auch sehr viel, was wo in kürzester Zeit Effizienzgewinne erzielt werden können. Das heißt, neue Formen von Unterwasseranstrich, Silikon und andere Dinge oder eine Optimierung der Propeller, Optimierung des Bugs. Es gibt zum Teil Technologien, wo eine sogenannte Bubble Curtain unter dem Schiff kreiert wird, der eben eine sehr viel geringere Widerstand im Wasser darstellen lässt für das Schiff und dadurch weniger Energieverbrauch für den Antrieb verwendet werden muss. Da passiert also eine ganze Menge. Und das sind auch Sachen, die sehr viel kurzfristiger dort Effizienzgewinne bringen können. Gerade in der Containerschifffahrt ist sehr viel passiert, nicht nur was Neubauten angeht, sondern auch was den Einsatz von neuen alternativen Treibstoffen angeht, passiert. Die Containerschifffahrt bietet sich hierfür an, weil sie festgelegte Routen hat. Die Containerschiffe ist wie so ein Busservice. Ja, da ist also eine festgelegte Route und dann kommt zu einem gewissen Zeitpunkt immer dieses Schiff an. Und da kann man natürlich ganz gezielt auch in diesen Häfen diese Infrastruktur ausbauen. Das heißt Rotterdam, Singapur, Hongkong, Hamburg etc., da lässt sich diese Infrastruktur für die Containerschiffe gut ausbauen. Und von daher kann man dort sehr viel eher mit alternativen Treibstoffen arbeiten. Aber auch dort sind immer noch die Fragen gestellt, was wirklich der alternative Treibstoff der Zukunft sein wird. Und wir haben selbst gesehen, dass also ich meine, jemand wie CMA CGM, das ist die ganz große französische Containerlinie, die hat kurzfristig jetzt umgestellt. Sie hatten eigentlich Schiffe bestellt für Methanolbetrieb und haben sich jetzt doch kurzfristig wieder entschieden, auf LNG Dual Fuel zu gehen. LNG, der Gasbetrieb ist letztendlich eine Übergangslösung. Er ist CO2-neutraler, solange man den sogenannten Methan-Slip technisch lösen kann oder besser verringern kann. Es ist nicht die CO2-neutrale Antriebsform, die man natürlich irgendwann erreichen möchte. Aber es ist interessant, wenn Containerlinien auf einmal auf etwas setzen, dann doch wieder revidieren, zeigt, dass es noch eine sehr große Unsicherheit gibt, was letztendlich die Treibstoffe längerfristig angeht.
Damit hast du teilweise vielleicht schon meine nächste Frage beantwortet, weil Ziel der Weltschifffahrtsorganisation ist, Emissionen bis 2030 um 20% zu senken. Studien schätzen, dass die Schifffahrt dafür 30 bis 40 des jährlichen zu erwartenden globalen Angebots klimaneutraler Treibstoffe benötigt. Kann das im Wettbewerb mit anderen Industriezweigen gelingen?
Also meine kurze Antwort hierzu ist nein und es sollte auch nicht sein. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, der Schifffahrt Ziele vorzugeben, die zulasten von anderen Industriezweigen geht. Wie du sagst, man geht davon aus, dass die Schifffahrt 30-40% der jährlich zu erwartenden globalen Produktion der alternativen Treibstoffe benötigt, um die Ziele von 2030, die angegeben worden sind, zu erreichen. Die Schifffahrt macht ungefähr 3% des weltweiten Treibstoffvolumens aus. Das heißt, wenn dort 30-40% der alternativen Treibstoffe für die Schifffahrt eingesetzt werden müssten, macht das keinen Sinn. Es ist auch, wenn man sich das im Detail mal anschaut, und das wird häufig in der Öffentlichkeit oder auch selbst in der Schifffahrtdiskussion nicht beachtet. Was heißt es denn, wenn wir die Schifffahrt umstellen wollen auf klimaneutral? Das heißt, wenn wir am Ende auf eben Methanol oder Ammoniabetrieb umstellen wollen. Die Grundlage all dieser alternativen Treibstoffe ist letztendlich Hydrogen und also Wasserstoff. Und am Ende brauchen wir den sogenannten Green Hydrogen als Grundlage. Wenn wir mal heute den Verbrauch von der Schifffahrt ansehen, das sind ungefähr 210 Millionen Tonnen an Treibstoff, die im Jahr verwendet werden. Durch den geringeren Energiegehalt bei den alternativen Treibstoffen, der bei ca. 50% liegt, müssten wir ungefähr eine Treibstoffproduktion von alternativen Treibstoffen von 450 Millionen Tonnen erreichen. So, was heißt das jetzt? Wenn wir 450 Millionen Tonnen alternativen Treibstoff produzieren wollen, lässt sich das eben nur mit Green Hydrogen darstellen. Das heißt, Green Hydrogen lässt sich heute im Prinzip nur durch die Elektrolyse darstellen oder umwandeln. Und die Elektrolyse braucht sehr viel Energie. Also, jetzt kann man sich dann ausrechnen, um dann die entsprechenden Mengen an Green Hydrogen darzustellen, wie viel Energie brauche ich denn dafür? Und da haben sich die Wissenschaftler mal durchgerechnet und sind auf 5.500 Terawattstunden gekommen. 5.500 Terawattstunden, das sagt jetzt die meisten Leute nichts. Was heißt das? Das ist ungefähr die Energieerzeugung von 770 Nuklearreaktoren oder von 580.000 normalen Windrädern. Das heißt, wir müssten eine Investition darstellen von 3-4 Trillionen, um letztendlich diese Energiequellen zu beschaffen, um den Green Hydrogen zu kreieren. Ist es sinnvoll, dass für die Schifffahrt, die ca. 2,5% des globalen CO2-Ausstoßes ausmacht, diese Investition zu tätigen? Und wenn man sich dann anguckt, dass eine Elektrifizierung des Autos heute circa neunfach effizienter wäre und auch diese Treibstoffe in anderen Industriezweigen sehr viel mehr erreichen können als in der Schifffahrt, ist es eine Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, dass die gesamte Produktion der alternativen Treibstoffe, letztendlich nicht die gesamte, aber ein Großteil dieser Produktion in die Schifffahrt gehen soll. Die Schifffahrt bräuchte heute 53% aller Renewable Energy, die weltweit produziert wird, bräuchte die Schifffahrt heute. Das macht doch keinen Sinn, weil 2,5% des globalen CO2-Ausstoßes. Und von daher sehe ich das etwas kritisch an, dass Vorgaben gemacht werden, die zulasten anderer Industrie gehen. Wir müssen daher auf andere Technologien setzen. Ich denke mal, für die Schifffahrt wird eine sehr wichtige Technologie für die Dekarbonisierung sein, das ist Carbon Capture. Das ist noch am Anfang, aber wir sehen durchaus mittlerweile die Entwicklung so, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehr viel über Carbon Capture erreicht werden kann. Da geht es im Moment noch natürlich auch darum, wie ist das am besten einsetzbar? Wird das auf dem Schiff gemacht oder wird das an Land gemacht? Wie kann das Schiff dann das CO2, was man praktisch dann rausgefiltert hat, wie kann man das effizient auch in den Häfen dann entladen? Da fehlt die Infrastruktur heute noch. Wie kann das auch entsprechend regulatorisch geregelt werden, dass das Carbon Capture auch dann wie so ein Guthaben ist, was man letztendlich dann auch kreiert? Denn wir werden ja eine Emissions Trading Handel, den wir hier in Europa jetzt einführen für die Schifffahrt auch. Von daher, wir denken, Carbon Capture ist sehr viel wichtiger als Technologie, als die Umstellung auf die grünen Treibstoffe.
Spannend, interessant. Wie viel Zeit verbringst du damit, dir darüber Gedanken zu machen, weil du kennst dich sehr gut damit aus?
Es ist natürlich für uns heute ein sehr wichtiger Bereich. Es ist auch dadurch, dass wir mit sehr vielen institutionellen Anlegern arbeiten, immer wieder auch für die Anleger heute sehr wichtig, dass man ganz offen mit diesem Thema umgeht. Wie ich vorhin erwähnte, wird die Schifffahrt häufig kritisch gesehen, was den CO2-Ausstoß angeht, was aber eine falsche Wahrnehmung ist, wenn man sich mit dem Detail beschäftigt. Und somit müssen wir auch viele unserer Investoren davon überzeugen, dass Investitionen in die Schifffahrt weiterhin sehr sinnvoll sind und sich durchaus auch mit den Klimazielen von Paris vereinbaren lassen, beziehungsweise sogar helfen, diese Klimaziele zu erreichen. Ich erwähnte vorhin Apple, ja, die also 95% Reduzierung ihres CO2-Ausstoßes erreichen konnten, indem man eben auf Schifffahrt statt auf andere Transportwege umgestellt hat. Von daher ist es ein sehr wichtiges Thema. Es ist ein Thema, was die nächsten, sicherlich nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre uns begleiten wird und es auch zu einem großen Umbruch kommen wird, letztendlich was eben Technologien angeht oder andere Antriebsmöglichkeiten. Und wenn ich darauf schaue und sage, kurzfristig ist das durch die Effizienz der Schiffe möglich, eben durchaus Treibstoff einzusparen, das heißt eben wie diese Silicon Paints oder andere Dinge zu machen. Aber wo ist denn eine Technologie, die vielleicht längerfristig in 20, 30 Jahren der Schifffahrt etwas bietet, was sie klimaneutral machen kann? Und da sehe ich den Molten Salt Reactor oder im Deutschen heißt das Flüssigsalzreaktor. Das ist eine neue, noch recht neue nukleare Technologie, die in Kleinstform Schiffen ermöglichen könnte, durch einen Nuklearbetrieb klimaneutral zu fahren. Das ist etwas, was noch 20 bis 30 Jahre wirklich dauert. Aber es ist eine Technologie, die extrem sicher ist. Sie sind als Reaktor auch physisch einfach gar nicht in der Lage, eine Kernschmelze mehr darzustellen, wie es bei früheren Nuklearreaktoren so war. Von daher glaube ich, dass über eine sehr langfristige Zeit nuklear eine Option werden könnte für die Schifffahrt. Es kann auch durchaus eine Option werden für Häfen, um dort auf vielleicht Floating-Reaktoren, die im Hafen angebracht sind, man den Hafenbetrieb der Schiffe auf nuklear umstellen kann. Das heißt, dass die Dieselgeneratoren alle ausgeschaltet werden können, wenn sie im Hafen sind. Sehr viele Möglichkeiten, die sich dort bieten, der Schifffahrt dort zu helfen. Also als zukünftige Technologie, denke ich mal, dass über einen sehr längerfristigen Zeitraum solche neuen Antriebsformen durchaus auch eine Rolle spielen könnten.
Interessant fand ich auch, was du gesagt hast, was heute sicherlich oft verloren geht in der Klimadiskussion und bei der grünen Transformation, das Gesamtbild. Dass man nicht die Industrien einzeln anschaut und sagt, ah ja, da muss was gespart werden, sondern man muss das Gesamte sehen, was fehlt dann am anderen Ende und was ist stärker CO2 ausstoßend. Und daran fehlt es heutzutage mit Sicherheit.
Absolut. Es ist auch sehr schwierig natürlich, für den Einzelnen die Gesamtschau zu betrachten und auch zu verstehen. Und erst wenn man wirklich ins Detail einsteigt und sagt, Schifffahrt, ihr müsst dekarbonisieren, ihr müsst umstellen auf Treibstoffe, alternative Treibstoffe, Green Hydrogen, Green Ammonia etc. etc. Und wenn man dann sagt, ja, aber was heißt denn das überhaupt? Und dann am Ende feststellt, dass das sehr stark zulasten anderer Bereiche geht, die viel mehr einsparen können, viel schneller einsparen können. Das ist halt auch für die meisten Leute auch sehr schwer zu verstehen. Und man versucht sich nicht hier als der Schifffahrt aus der Verantwortung zu ziehen. Aber man muss eben das gesamte Bild im Auge halten, wie du sagst, um wirklich zu sehen, wo setzt man was am besten ein.
Ab 2024 wird die Schifffahrt Teil des EU-Emissionshandels. Ist die Industrie bereit?
Die Industrie ist sicherlich noch nicht bereit. Wie immer bei solchen Dingen stellt sich die Industrie erst zum Teil sehr spät darauf ein. Man sagt, naja, das ist ja erst nächstes Jahr, naja, das ist ja erst in 6 Monaten, naja, das ist ja erst in 3 Monaten. Und jetzt auf einmal merkt man, naja, das ist ja schon bis Jahresende. Und ab dann ist die Schifffahrt mit einbezogen in den EU-Emissionshandel. Was heißt das jetzt konkret? Dass Schiffe, die innerhalb Europas fahren oder nach Europa fahren, entweder gesamt oder zum Teil ihren CO2-Ausstoß dafür Zertifikate kaufen müssen, EU-Allowances oder EUAs, wie sie genannt werden, und diese Allowances eben kaufen müssen, je nachdem, wie viel CO2 sie durch ihre Reise nach Europa oder innerhalb Europas produziert haben. Man hat dann bisschen Zeit, bis man die einreichen muss, diese Zertifikate, die man kaufen kann im offenen Handel. Und von daher ist es noch so, dass im Moment die Reedereien zwar ab nächsten Jahr sich diese Zertifikate kaufen müssen, aber erst im September 2025 letztendlich dann auch einreichen müssen. Von daher ist noch Zeit. Aber es wäre ja auch fahrlässig zu sagen, wir brauchen das erstmal noch nicht, wir können uns dann auch irgendwann darum kümmern. Denn dann spekuliert man ja letztendlich einfach nur auf den Preis des Zertifikates. Denn das ist ein freihandelbarer Preis. Und es macht sicherlich Sinn, dass man eben dann zeitnah mit seinem Ausstoß an CO2 auch die Zertifikate dann kauft. Was zurzeit noch dauert und wo sehr viel passieren muss, ist in der Abstimmung zwischen der Reederei und dem Charterer. Der Charterer ist ja der das Schiff nutzt, der den Treibstoff bestellt und auch letztendlich für die Verbrennung des Treibstoffes verantwortlich ist. Und daher ist auch dieses Prinzip Polluter Pays, wie man so sagt, der Charterer bestimmt, wo das Schiff hinfährt, wie schnell es fährt, dass der letztendlich dafür verantwortlich ist. Die Regularien allerdings sagen, der Reeder muss dieses einreichen. Das heißt, der Reeder muss letztendlich mit seinem Charterer dann wiederum Vereinbarungen treffen. Da müssen Charterpartys angepasst werden. Das passiert. Es geht aber sehr viel langsamer und schleppender voran, als vielleicht sich das Leute auch erhoffen. Und der Reeder muss auch aufpassen, dass er natürlich ein gewisses Kreditrisiko hier auch gleichzeitig aufnimmt. Denn wenn er für die Einreichung der Zertifikate zuständig ist, allerdings vom Charterer dafür entweder die nachgereicht bekommt oder bezahlt bekommt, muss er natürlich auch sicherstellen, dass der Charterer das auch liefert und nicht letztendlich der Charterer eventuell pleite geht oder diese Zertifikate nicht liefert oder zu spät zahlt. Und daher ist da sehr viel Abstimmung noch vonnöten. Das geht aber alles. Das wird über die nächsten paar Monate passieren. Natürlich ist ausgeschlossen, sind noch die kleineren Reedereien und kleineren Schiffe. Das kommt erst später. Das ist auch sinnvoll, weil es sicherlich bürokratisch für diese kleinen Reedereien sehr viel schwieriger ist. Man muss auch aufpassen in der Politik, dass man natürlich nicht den Schifffahrtsbetrieb teurer macht, was die Kurzstrecke angeht. Denn man will weiterhin eben auch den Seeweg, sollte man weiterhin nutzen, weil er eben effizienter ist, was den CO2-Ausstoß angeht, als die Schiene und der LKW. Und daher muss man da auch vorsichtig umgehen, dass man das nicht sehr schnell verteuert und dann am Ende Ladung vom Seeweg auf die Straße landet, sondern man muss das ja eben auch behutsam, sage ich mal, angehen, dass dort die Short-Sea-Schifffahrt letztendlich weiterhin competitive ist.
Christoph, du hast schon vieles angedeutet, aber wie wird die Schifffahrtsindustrie in 10 Jahren aussehen? Was denkst du?
Die Schifffahrt insgesamt wird weiter professionalisiert werden. Was ich damit meine, ist, dass sich insgesamt die Regularien innerhalb der Schifffahrt von den Gesetzgebern her als auch von den verschiedenen, ich sag mal, Klassifikationsgesellschaften und Marktteilnehmern, auch von den Charterern, werden weiterhin ansteigen. Das macht es den kleineren privaten Familien, häufig familienbetriebenen Unternehmen oder Reedereien, macht es das Leben schwerer. Man kann natürlich gewisse Dinge auch fremd vergeben, das heißt das Shipmanagement und andere Dinge, aber gerade die kleineren Familienreedereien haben immer an der Wertschöpfung auch des Reedereibetriebes dran teilgenommen. Und der war für die auch extrem wichtig. Von daher glaube ich, dass insgesamt eine Konsolidierung weiterhin passieren wird. Es ist allerdings ein sehr fragmentierter Bereich, die Schifffahrt, mit Tausenden von Reedereien. Das heißt, eine Konsolidierung heißt noch immer nicht, dass wir eine Macht auf der Reederseite bekommen, wo auf einmal riesengroße Reedereien stehen, die große Marktteile besetzen. Das ist nicht so. Wir haben jetzt aber auch gesehen, dass viele der Reedereien, die in den letzten Jahren alle gut verdient haben, zurzeit boomt ja auch die Tankerschifffahrt durch die Russlandkrise oder den Ukraine-Krieg, dass eben wir umgestellt haben, was den Transport von Gas und Öl und Produkten aus Russland angeht, ist jetzt heute, kommt das über die Tanker. Das heißt, nachdem der Containermarkt gut verdient hat, verdienen jetzt auch die Tanker gut. Und wir sehen, dass viele Reedereien allerdings erstmal ihre Kredite zurückzahlen, aber auch gleichzeitig sich diversifizieren. Das heißt, nicht in die Schifffahrt unbedingt investieren, sondern auch in andere Bereiche. Von daher, es wird ein Bereich sein, der immer eine gewisse Volatilität behalten wird, auch wenn wir mehr institutionelles Kapital vielleicht langfristig hier bündeln und größere Firmen sich kreieren. Aber es wird ein weiterhin sehr interessanter Bereich sein. Die Schifffahrt ist einer der ältesten Industrien der Welt. Sie hat es immer gegeben, sie wird es immer geben. Es wird immer einen Warenaustausch zwischen Ländern geben, der durch Schifffahrt abgewickelt wird. Von daher, ich finde es einen unglaublich spannenden Bereich. Ich bin jetzt seit bald knapp 30 Jahren in diesem Bereich. Es ist eine Industrie, die natürlich immer wieder von großen geopolitischen Ereignissen auch zum Teil profitiert, zum Teil natürlich auch leidet. Also die Schifffahrt hat jetzt durch den Ukraine-Krieg wiederum auf der Tankschifffahrt gewonnen oder profitieren können. Aber ich sag mal, ein Konflikt mit Taiwan wäre eine Katastrophe für die Schifffahrt. Von daher gibt es immer diese Sprünge, die eben durch geopolitische Ereignisse auch erzeugt werden. Und das macht die Schifffahrt unglaublich spannend. Das wird sie auch sicherlich immer bleiben. Und wenn es gewisse Professionalisierung gibt in der Schifffahrt, ist das nur gut so. Ich sehe das also alles sehr positiv. Und wir sind da ganz vorne dran, dass wir auch versuchen, eben diese Professionalisierung selber hier auch bei uns umzusetzen und dadurch auch zu profitieren, dass wir eben weiterhin für Kapital interessant sind als Partner.
Christoph, herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in ein Gebiet, was sicher viele Menschen so nicht wissen und kennen. Danke.
Gerne.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.